Wie steht Europa zu Russland? Also Amerika hat, nach allem, was wir uns denken können, mit Russland über die Ukraine längst einen Deal gemacht. Jetzt gibt es natürlich die Partei, die sagt, Trump ist ein russisches Asset und er ist ein Russentroll und Putin hat ihn in der Hand und es gibt ein Kompromat und den ganzen Verschwörungsquatsch. Entschuldigung, das hat damit gar nichts zu tun. Trump hat einfach die amerikanischen Interessen anders definiert, als wir in Europa das glauben mögen. Das amerikanische Interesse, was Trump genau verstanden hat und umgesetzt hat. Amerika akzeptiert letzten Endes den Übergang von einer unipolaren Weltordnung mit einer kompletten globalen amerikanischen Hegemonie zu einer multipolaren Weltordnung, in der andere mitreden dürfen, mit am Tisch sitzen dürfen als Großmächte. Und wer sind die anderen? Nicht Europa, weil Europa sich selbst verzwergt und ins Ausgeschossen hat, sondern die beiden anderen sind Russland und China. Und was steht jetzt da drin? Amerikas Einflusszone ist... Also... Wenn die Russen oder die Chinesen mich bezahlen, dann wäre es ganz nett, wenn die mir endlich mal die Kontonummer mitteilen, wo sie das ganze Geld hinschicken. Das aber nur vorausgeschickt. Und die Frage wäre, cui bono? Also das ist die eine der wichtigsten Fragen. Wem schadet etwas und wem nützt etwas, wenn man sich eine Entwicklung betrachtet? Und aus diesem wem schadet etwas und wem nützt etwas, kann man eine Menge über die Motive der Akteure lernen. Das wussten schon die alten Römer. Und die Frage nach wem nützt jetzt die Sperrung der Straße von Hormuz, ist zweifach zu beantworten. Einmal, wem nützt sie, wenn Iran das macht und dann nur bestimmte Schiffe durchlässt gegen Mautgebühr oder von Ländern, die quasi Iran jetzt sich solidarisch mit Iran erklärt haben? Ja? Oder die andere Frage ist, wem nützt es oder schadet es, wenn Amerika das macht? Und das sind zwei sehr unterschiedliche Fragestellungen. Also wenn Iran das macht, ist natürlich die Absicht offenkundig. Man möchte Druck auf Amerika ausüben und Druck auf die arabischen Staaten ausüben, die auf der anderen Seite des Persischen Golfs liegen, also insbesondere Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait, aber auch Oman, was ja auch, Oman ist ja auch der zweite Anliegerstaat an der Straße von Hormuz. Und diesen Druck möchte man ausüben, um den Amerikanern quasi die Unterstützung in der Region zu entziehen, damit sie in einen strategischen Nachteil kommen. Und gleichzeitig möchte man quasi europäische Länder wie Spanien, Frankreich etc. belohnen dafür, wenn sie den Amerikanern die Überflugrechte verweigern und damit auch wieder einen strategischen Nachteil für Amerika erzeugen. Das ist eine sehr simple, sehr einfache und auch sehr logische Motivationslage für den Iran. Und der Iran hat ja in der Vergangenheit, wenn der Krieg der Worte, der jetzt nun schon fast 50 Jahre anhält, immer wenn man wieder hochkochte, auch immer wieder gedroht, wenn ihr uns angreift, machen wir die Straße zu und dann gibt's kein Öl mehr und dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Das war im Grunde immer das strategische Trumpfkärtchen, was der Iran für sich reklamiert hat. Und wenn jetzt Amerika das auch macht, dann hat es einen ganz einfachen Hintergrund. Amerika sagt zwei Dinge. Erstens, wir werden hier kein Cherrypicking erlauben. Das heißt, wir werden es nicht weder unseren Verbündeten in Europa, also den Spaniern und den Franzosen, die ja sich quasi gegen die amerikanische Militärintervention gestellt haben, denen werden wir es nicht erlauben, quasi mit Iran ihren Separatfrieden zu schließen, uns da in den Rücken zu fallen und dann davon zu profitieren, dass ihre Schiffe da durchgehen. Das Gleiche gilt auch für alle anderen, die glauben, sie könnten da mit Mautbezahlung und sonst was sich da rausmogeln aus diesem Konflikt und das auf unsere Kosten dann quasi machen. Das ist das Erste. Das ist die vordergründige, aber trotzdem korrekte Motivation Amerikas. Und dann gibt es noch eine hintergründige und ebenso korrekte Motivation Amerikas, nämlich die Tatsache, und wir haben darüber ja an dieser Stelle schon ein paar Mal gesprochen, wer sich die Zahlen anschaut, kann es sehen. Ich habe das gemacht, ich habe mit Hilfe einer KI mir die ganzen Import-Export-Statistiken für Öl angeguckt, alle ölexportierten Länder, alle ölimportierten Länder und habe dann mal zusammengerechnet, gegen den Verbrauch gerechnet. Und was stellt man dann fest? Dann stellt man fest, dass Amerika nur 3% seines Ölverbrauchs aus dem Golf bezieht. Das ist praktisch gar nichts und lässt sich durch eine Produktionserhöhung in Venezuela easy kompensieren. Selbst durch eine Produktionserhöhung in Kanada oder im eigenen Land lässt sich das easy anpassen. Das heißt also, Amerika hat mit der Schließung der Straße von Hormuz in seiner Versorgungssicherheit null Probleme, null. So, wer hat Probleme? 12% des Verbrauchs in Europa, allerdings ungleich verteilt zwischen den europäischen Ländern, aber dem könnte man ja abhelfen. 12% des Verbrauchs in Europa kommen aus dem Golf und 12% des Verbrauchs in China kommen aus dem Golf. 60% des Verbrauchs in Japan kommen aus dem Golf. Also Japan ist sehr stark abhängig. Aber Japan interessiert an der Stelle die Vereinigten Staaten weniger. Da werden die sagen, euch helfen wir schon irgendwie. Aber China und Europa sind sozusagen stärker betroffen davon. Und das ist den Amerikanern auch ganz recht. China wird geschwächt hinsichtlich seiner Energieversorgung und hinsichtlich seiner Wirtschaftskraft. Und Europa spürt seine Abhängigkeit, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Einmal seine Abhängigkeit von den amerikanischen Lieferungen, die jetzt auch gedrosselt werden, weil Amerika seine 3% Defizit erstmal für sich selbst behält. Und zweitens hinsichtlich der Frage, wie steht Europa zu Russland? Also Amerika hat nach allem, was wir uns denken können, mit Russland über die Ukraine längst einen Deal gemacht. Jetzt gibt's natürlich die Partei, die sagt, Trump ist ein russisches Asset und er ist ein Russentroll und Putin hat ihn in der Hand und es gibt ein Kompromat und den ganzen Verschwörungsquatsch. Entschuldigung, das hat damit gar nichts zu tun. Trump hat einfach die amerikanischen Interessen anders definiert, als wir in Europa das glauben mögen. Das amerikanische Interesse, das, was Trump genau verstanden hat und umgesetzt hat. Und wer es nicht glaubt, kann es nachlesen in der veröffentlichten Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika. In meinem neuen Buch gibt es dazu übrigens ein extra kleines Kapitelchen. Die Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika wurde im November letzten Jahres publiziert und da kann jeder nachlesen, worauf es rausläuft. Amerika akzeptiert letzten Endes den Übergang von einer unipolaren Weltordnung mit einer kompletten globalen amerikanischen Hegemonie zu einer multipolaren Weltordnung, in der andere mitreden dürfen, mit am Tisch sitzen dürfen als Großmächte. Und wer sind die anderen? Nicht Europa, weil Europa sich selbst verzwergt und ins Ausgeschossen hat, sondern die beiden anderen sind Russland und China. Mit den beiden hat man sich ganz sicher im Hinterzimmer wohl verständigt. Wer hat welche Einflusszonen und wer darf was machen und wohin läuft die ganze Geschichte? Und was steht jetzt da drin? Amerikas Einflusszone ist der amerikanische Doppelkontinent. Das ist das Erste. Das heißt also Nordamerika, Südamerika, inklusive Grönland übrigens. Getreu der Monroe-Doktrin von 1823. Ist also jetzt gerade mal 203 Jahre alt, die Monroe-Doktrin. Ja? Und das Zweite ist, dass Amerika den anderen mit Sicherheit auch entsprechende Einflusszonen zugebilligt hat. Denn die Chinesen und die Russen werden Amerika nicht einfach am amerikanischen Doppelkontinent komplett in Ruhe lassen, wenn es nicht eine Gegenleistung gibt. Und die logische Gegenleistung ist, dass Russland seine Einflusszone hat. Und da gehört die Ukraine mit Sicherheit dazu. Da gehört nicht Europa dazu, da gehört auch das Baltikum nicht dazu. Aber da gehört mit Sicherheit der Rest der Ex-Sowjetunion dazu. Wie die Ukraine, wie Weißrussland, wie Kasachstan und die ganzen Stans zwischen Kasachstan und Afghanistan. Und wie auch Georgien und Armenien und Aserbaidschan. Das gehört zur Einflusszone Russlands nach dieser Lesart. Und für die Chinesen ist Ostasien die Einflusszone und Teile des pazifischen Raums die Einflusszone. Das ist der Deal, den er gemacht hat, und zwar, weil er weiß, dass Amerika nicht mehr die Kraft hat, eine unipolare Weltordnung durchzusetzen gegen China, weil China 40% mehr Wirtschaftsleistung hat als die Vereinigten Staaten von Amerika und schneller wächst als die Vereinigten Staaten. Das ist übrigens ein Thema, an das Trump über eine libertäre Wirtschaftsreform gerne drangehen würde, es aber noch nicht hinbekommen hat. Und weil China schneller wächst und Trump weiß, dass er auf Dauer China nicht klein halten kann, muss er sich arrangieren. Die Alternative dazu wäre ein frontaler Großkrieg mit China. Das ist die Alternative dazu. Dass das in einem Atomkrieg enden würde, der die Vernichtung Amerikas und Chinas beinhalten würde, das muss man im Atomzeitalter wohl niemandem mehr erklären. Selbst obwohl China eine viel kleinere Atommacht ist, die 400 bis 500 Atomwaffen, die China hat, reichen auch aus, um den Globus zu vernichten. Jetzt hat Amerika ein paar Tausend, dann kann man den Globus halt 5-mal vernichten. Und Russland hat 6.000, dann kann man den Globus halt 10-mal vernichten. Aber einmal reicht in einem Atomzeitalter, in dem man einen Großkrieg zwischen Großmächten definitiv nicht mehr führen kann. Und egal wie tief man in der Falle des Thukydides sitzt, wird man hergehen und versuchen, sich zu arrangieren. Und das ist das, was Amerika macht. Und das ist auch nicht unvernünftig. Das hat mit Unvernunft überhaupt nichts zu tun. Und da ist es eben so, dass man arrangiert sich nicht mit den Kräften, die man gerne hätte, sondern man arrangiert sich mit den Kräften, die man vorfindet. Und die Kräfte, die man vorfindet, das ist in erster Linie ein russisch-chinesisches Bündnis, dass Amerika und Europa nicht mehr in der Lage sind, militärisch konventionell niederzuringen. Und das wiederum bedeutet, dass Amerika seine Auseinandersetzung um die globalen Einflusszonen geografisch, aber auch insgesamt, wie sich Amerika positioniert in diesem Mächte- und Machtringen, auf andere Felder verlagert. Und diese Felder sind, und das steht so in der amerikanischen Strategie, die veröffentlicht worden ist, diese Felder sind der Weltraum, die künstliche Intelligenz und die Verteidigung des US-Dollars als Leitwährung, weil ohne diese Verteidigung des US-Dollars als Leitwährung kann Amerika seine militärischen Ausgaben, seine Geheimdienstausgaben nicht mehr finanzieren. Kann es nicht, ist nicht möglich. So, das heißt also, hier geht es um die ganz grundsätzliche Frage, ob die gesamtglobale Strategie Amerikas aufgeht oder nicht aufgeht. Warum ist Iran an der Stelle so wichtig in der Perlenkette? Auch das ist einfach zu erklären. Amerika kann die Leitwährungsfunktion des US-Dollars nur dann verteidigen, wenn es den Petrodollar hat. Das heißt also, wenn der Weltölhandel in Dollar abgewickelt wird. Und warum ist es so? Weil China für mehrere hundert Milliarden Dollar im Jahr Öl einkaufen muss, um seine Wirtschaft am Laufen zu halten. Es hat nicht genug Öl im Inland und es hat auch nicht genug Öl aus Russland, um das alles quasi offline da zu finanzieren. Sondern China muss am Weltmarkt und insbesondere am Persischen Golf für mehrere hundert Milliarden einkaufen, damit es aufgeht. Und dafür, das bedeutet, dass China Dollars verdienen muss. Wenn es Öl mit Dollars bezahlen muss, muss es vorher Dollars verdienen. Und das wiederum bedeutet, dass das nur geht, wenn der Dollar die Leitwährung bleibt und Amerika weiterhin seine Handels- und Leistungsbilanzdefizite mit frisch gedruckten Dollars finanzieren kann. So einfach ist es. Das heißt, der Iran mit 12% der Weltölreserven, Venezuela mit 18% der Weltölreserven, Saudi-Arabien mit 15% der Weltölreserven, die übrigen Golfstaaten nochmal mit gut 30% der Weltölreserven, die alle zusammengerechnet, das sind Perlen auf der Schnur aufgereiht des Petrodollars. Und der Iran ist das letzte fehlende Glied in der Kette, das sicherstellt, dass China im Petrodollar-System gefangen bleibt und dass die BRICS-Währung, die goldgedeckte BRICS-Währung, länger brauchen wird, um sich durchzusetzen. Wenn er den Krieg verliert, dann hat er den Dollar innerhalb von 1 bis 2 Jahren als Leitwährung, kann er es vergessen. Wenn er den Krieg gewinnt, dann kann sich der Dollar noch 5, 6, vielleicht sogar 7 Jahre als Leitwährung halten. Und in diesen 5, 6, 7 Jahren kann Amerika die notwendigen Wirtschaftsreformen durchführen, um sich unabhängig zu machen vom Petrodollar und von der Finanzierung seines Defizits durch den Petrodollar. So einfach ist das. Also das heißt, hier geht es um eine ganz grundsätzliche Frage des Machtgleichgewichts auf dem gesamten Planeten, das hier ausgefochten wird. Und jetzt kann man den Krall Transatlantiker schimpfen, weil er diese Wahrheit ausspricht. Und man kann den Krall Transatlantiker schimpfen, weil er sagt, es ist völlig klar, dass Trump keine Wahl hat. Und jede andere amerikanische Regierung hätte es mit Sicherheit genauso gemacht. Auch die jetzt wieder so beliebten Demokraten, die sich jetzt sozusagen, weil Trump ja neuerdings so ein Bösewicht ist, in dem neuen Licht ihrer Beliebtheit sonnen können. Aber die Wahrheit ist, dass das eine Zwangslage für die Amerikaner ist. Und insofern, man kann sagen, die Analyse vom Krall ist falsch, dann höre ich gerne zu. Aber man kann nicht hergehen und kann sagen, weil er jetzt die Zahlen studiert hat und weil er den Mechanismus der Leitwährung studiert hat und weil er weiß, dass der Petrodollar entscheidend ist für die Leitwährungsfunktion des Dollars, deswegen ist er ein böser Junge. Also das weiß ich von mir. Also Leute, schaut euch die Zahlen an. Sie sind alle veröffentlicht in meinen Vorträgen. Wer sie ganz genau und im Detail studieren will, kann sich mein Buch vorbestellen, das in wenigen Wochen ausgeliefert wird. Ich habe es gerade heute Morgen zurückbekommen vom Lektor. Das heißt, ich muss jetzt nochmal gegenlektorieren. Das schaffe ich bis morgen Abend und dann geht es nächste Woche in den Druck. So, das heißt also, da könnt ihr es nochmal ganz genau nachlesen, was die ökonomischen Zusammenhänge sind, warum Trump gar nicht anders handeln kann, als er gehandelt hat. Also es sei denn, also könnte natürlich sagen, mir ist das internationale Recht so wichtig, dass ich auf die Führungsrolle Amerikas in der Welt verzichte. Da ist allerdings nicht abgemacht, ob das den Europäern, die nicht vorbereitet sind auf einen Rückzug Amerikas von der Weltbühne, ob das den Europäern dann geostrategisch zu Nutzen käme. Und was Trump will, ist, wenn er jetzt die Straße schließt, ganz einfach, er will Druck auf die Europäer erhöhen, sich mit Russland zu arrangieren, damit der Deal, den er mit Russland und mit Amerika hat, endlich auch von Europa akzeptiert wird. Und Europa hat ihn bisher nicht akzeptiert, entweder weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie denken, dass sie quasi den Deal, den er mit Russland hat, nochmal umschreiben können nach der Devise, gib uns die Ukraine und dann ist alles gut. Aber da wird Russland nicht mitspielen, und zwar aus ganz offensichtlichen Gründen. Ja, der Krieg ist dafür schon ein bisschen zu lange im Gang und hat auch für Russland viele Opfer erfordert, und deswegen wird Russland da nicht mitspielen. Das heißt, die Europäer sind der Stolperstein auf der Verständigung hin zu einer multipolaren Weltordnung, die etabliert wird ohne Krieg, ohne großen Krieg. Und damit meine ich jetzt nicht ohne den Irankrieg, sondern ohne den Krieg zwischen Amerika, Russland und China. Und wer diesen Krieg unbedingt haben will zwischen Amerika, Russland und China, der muss nur die Verständigung über die Einflusszonen und über die Notwendigkeiten, die Amerika für seine Stabilisierung und seine eigene Stabilität sieht, torpedieren. Dann kann es sein, dass der den bekommt.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de